Ja, wir sind in der Predigt drin, haben schon eben gehört, in welche Richtung das geht. Heute, wenn wir die Predigtreihe nochmal vor Augen haben, geht es markiert im Besitz, so ist der Titel. Und markiert im Besitz, das ist, wenn Gott etwas bestimmt hat, das ihm gehört quasi. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du quasi auch etwas markierst, ob du das machst, deine Initialen setzt. Ich mache das schon bei Büchern zum Beispiel, da schreibe ich dann das Datum auch rein. Vielleicht hast du auch so eine Eigenart, wo du das gerne machst. Damit machst du deutlich, das gehört mir und ja, Gott markiert uns, kann das sein? Das ist ja eine merkwürdige Frage, dass wir durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist markiert sind. Wenn die Christen so schwärmen von diesem Christus, dann müssen wir mal fragen, was ist denn das, was soll denn das, wozu soll das dienen? Und deswegen heute in dieser Reihe mit dem Epheserbrief in den Versen 11 bis 23, da wird es um zwei Fragen gehen. Was und wie ist gemeint damit und wozu und wie geht das? Und das lesen wir uns jetzt mal an mit dem Versen aus Kapitel 1, erst einmal Vers 11 bis 14. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott an uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich bete noch. Herr, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns all das aufschließt. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen und so groß und mächtig, was da auf uns zukommt, weil du es selbst bist. Wirke durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir. Amen. Also der erste Gedanke, was und wie ist damit gemeint? Was und wie? Das Erbe durch Christus. Wenn ihr mal was geerbt habt, ich weiß nicht, wie das ist, mit Gegenständen ist das ja einfach, dann bekommt man den Gegenstand. Beim Vermögen ist das ein bisschen anders. Wenn man 25.000 Euro hat und fünf Personen, ist richtig kompliziert zu rechnen, wie viel da jeder bekommt. Das ist die höhere Mathematik. Wenn das alles wäre, würde man das auch noch hinkriegen. Nur dann ist da die Sterbeurkunde, die nachgewiesen werden muss. Es ist die Identität des Erben mit dem Verwandtschaftsgrad. Und da kümmert sich dann das Nachlassgericht oder ein Notar und all so Dinge. Aber dann irgendwann darf man Eigentümer sein von diesem Erbe. Und hier ist durch Christus vom Erbe die Rede. Jetzt sagst du dir vielleicht, naja, das ist ja gar kein Geld. Ist das denn dann was wert? Das Erbe, um das es hier geht, hat einen immensen Ewigkeitswert, was ganz Besonderes. Und wir lesen deswegen nochmal in diese Verse 11 und 13 und dann 18 und 20. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Und Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Und Vers 18 bis 20 noch, er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Erbe sein, Eigentümer sein, das ist hier das Gleiche. Aber wie wird man hier Eigentümer? Und von was? Die, die zu Christus gehören, heißt es in Vers 13, werden Eigentum Gottes, wenn sie die Botschaft der Wahrheit und von der Rettung gehört haben. So heißt es in diesem Vers. Also das Erste ist, die Botschaft hören, lesen, aufnehmen. Aber welche Botschaft? Es ist die Botschaft, dass Jesus Christus freiwillig die Herrschaft bei Gott verlassen hat, heruntergestiegen ist auf die Erde, um uns Menschen mit Gott zusammenzubringen. Weil hier auf der Erde Menschen in einer inneren Rebellion gegenüber Gott leben. Also nicht in Harmonie, sondern in Auflehnung Gott gegenüber. Und mit dem Tod Jesu hat er quasi eine Wiedergutmachung dessen ermöglicht. Und die steht jetzt sozusagen als Angebot in der Welt. Und die Frage ist, wie der Mensch im Einzelnen darauf reagiert, um wieder zurück in diese gesunde Beziehung zu kommen. Mit Jesus oder dann auch keine gesunde Beziehung. Und deswegen ist vom Glauben hier die Rede. Es geht darum, im Glauben das anzunehmen, dass Jesus dieses Heil hergerichtet hat und dass du dann Eigentum, ja, wieder sozusagen ganz bei Gott sein darfst. Und deswegen der zweite Schritt dabei ist, die Botschaft von Christus im Glauben anzunehmen. Und dazu brauche ich diese persönliche, glaubensmäßige Hinwendung zu Gott, um diese neue Beziehung zu haben. Und davon so deutlich die Worte auch sind, ist von Rettung die Rede. Das ist also nicht eine Aktion, die man so nebenbei macht, sondern es geht wirklich um Rettung. Und das ist jetzt super, Premium, mega, geliebtes Eigentum in heiler Beziehung mit Gott sein zu können. Also Worte, mit denen wir gar nicht fassen können, mit denen wir das gar nicht ausdrücken können. Ich habe hier ein Dienstsiegel der Gemeinde mitgebracht. Was kann man denn damit machen? Jemand einen Vorschlag? Beglaubigung, genau. Wenn jemand Kopien hat, kann man Stempel drauf machen und dann sind die beglaubigt. Im Grunde bedeutet das in der Autorität der Gemeinde etwas beglaubigen. Also den BU-Abschluss, die Geburt, die Taufe wird beglaubigt mit so einem Dienstsiegel. Die ersten Siegel sind etwa 300 vor Christus entdeckt und meistens sind es tatsächlich auch Stempelsiegel. Und wir kennen das oft, dass die eben in weiches Wachs gedrückt werden. Da ist die Unterschrift quasi in diesem Siegel und die sagt, das sind die Eigentumsrechte in allererster Linie. Oder es gibt auch Siegel, mit denen ein Deckel versiegelt wird, von der Geschichte her betrachtet. Und das bedeutet, das ist unantastbar. Auch wichtig für unser Bild, wenn hier in unserem Text vom Siegel die Rede ist, das Gott gebrauchen will. Denn er spricht im 13. Vers heißt es, durch Christus ist uns der Heilige Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Das ist also die geistliche Welt, um die es hier geht, die wir vielleicht nicht so ganz vor Augen haben. Und doch ist es ganz offiziell, dass wir zu Gott gehören, ja, sozusagen Gottes Eigentum sind. Das Siegel des Heiligen Geistes heißt, dass wir die Erlösung in Jesus Christus wirklich haben dürfen. Und das ist Gnade Gottes, wenn das passiert. Auf der einen Seite unser Glaube, aber auch Gnade Gottes, dass er das zulässt, dass er das sagt und sagt, dieses Siegel ist jetzt auf dir oder in dir. Eine Bestätigung, auch Kind Gottes sein zu dürfen. Und das ist etwas, das nimmt man schon wahr. Und das ist jetzt auch eine Frage, kannst du das für dich sagen? Dass du sagen kannst, ja doch, diese Wege, diese Schritte, die dort beschrieben sind, die sind in meinem Leben passiert oder die bin ich gegangen im Glauben. Auch wenn da Zweifel waren und das ein Weg war, der nicht einfach ist, aber zu sagen, ja doch, das ist passiert, diese Hinwendung und die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass ich in das Vertrauensverhältnis, in dieses feste, stabile Vertrauensverhältnis mit dem lebendigen Gott kommen darf, in Harmonie mit Gott leben darf. Du kannst dieses Gebet, diese Hinwendung jederzeit und auch jederzeit wieder tun. Das ist gut, wenn wir uns darauf im Gebet wirklich an Gott wenden. Das war das, wie, das was und Moment, das war die Frage nach dem was und dem wie. Und jetzt wozu und wie geht das? Denn dazu kommt eine ganz wichtige Betrachtung in den Versen 12 und 14, da heißt es, Gott hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und Vers 14, Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ihr merkt, da sind zweimal kommt es da, geht es um den Ruhm und die Macht Gottes, die sozusagen aufleuchten soll. Also da möchte ich ja schon mal fragen, wenn Gott will, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen, also dass er durch uns gerühmt werden soll und geehrt werden soll, ja wie bitte soll das denn gehen? Ich weiß nicht, ob dir da die Antwort so leicht fällt, aber dass Gott selbst und seine Taten herausgestellt werden, wie soll denn das gehen? Und dazu ist der Vers 17 total wichtig. Den müssen wir lesen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Jetzt müssen wir das mal zusammenbringen. Ich weiß, wir werden heute ganz schön herausgefordert. Aber wenn wir Gott loben und ehren wollen, wird das hier als Begründung angegeben. Dass wir Gott näher kennenlernen, damit ihr ihn besser kennenlernt. Das ist aber jetzt merkwürdig. Um Gott zu loben, seine Taten hervorzuheben, sind genau zwei Dinge wichtig. Dass wir Gott kennenlernen, in dem einen, dass der Heilige Geist uns die Augen sozusagen Gottes, Gott sich zeigt in den Augen des Heiligen Geistes. Dass wir also Gott erkennen, so wie der Heilige Geist es uns zeigt. Wir können Gott nicht mit unseren Augen erkennen. Dazu brauchen wir sozusagen die Augen Gottes. Und das ist gewirkt durch den Heiligen Geist. Weil als Menschen sehen wir Gott wahrscheinlich sehr kritisch und denken so, ach, naja, so ein verdüstertes Bild und eingetrübt sozusagen. Und seine Macht und Größe und seine positiven Seiten, das, was Gott in die Schöpfung, in unser Leben hineingelegt hat, das kann uns erst der Heilige Geist sozusagen aufleuchten lassen. Und damit nehmen wir dann erst wahr, Gottes wunderbare Taten, die er in der Geschichte getan hat, seine Erlösung oder was Kindschaft bei Gott bedeutet oder was im Tiefen die Liebe Gottes wirklich bedeutet, das nehmen wir nur durch den Heiligen Geist wahr. Und das ist das Bild, das wir jetzt vom Anfang wieder aufnehmen. Das ist die Handschrift Gottes, die er auch in dein Leben legt. Gott kann durch die Tatsache, dass du eine Geschichte hast, dass du von Gott Gaben mitbekommen hast, dass du eine ganz Persönlichkeit geworden bist im Laufe der Zeit, das kann er alles dazu gebrauchen, verwenden, dass du Gott mehr verstehst, dass du Gott mehr kennenlernst und dass du Gott am Ende auch mehr loben kannst und dass du selber merkst, Mensch, was für wertvoller Edelstein bin ich eigentlich. Und dass Gott dich dann dafür auch gerne ja, einsetzen möchte, auch eben zum Lob seiner Herrlichkeit und seiner Macht. Also, das erste war der Heilige Geist, der uns Gott aus den Augen Gottes zeigt. Und das zweite ist, dass wir eben diesen Gott immer besser kennenlernen. Und das geschieht doch durch Beziehung. Ich weiß nicht, wie deine Beziehungsherausforderung gerade ist. Welche fordert dich am meisten heraus? Ist es die zu deinen Eltern? Ist es die zu deinen Lebenspartnerin oder Lebenspartner? Ist es die zu deinen Kindern? Herausfordernde Beziehungen bedeuten immer, dass auch etwas, das mit Liebe zu tun hat. Sonst wäre es mir ja egal, warum sollte mich das herausfordern? Das heißt, du investierst dich, du denkst darüber nach, du betest vielleicht, du redest, du diskutierst, du musst dich auch streiten, du hast Herausforderungen dabei. Und alles das hat aber damit zu tun, dass es im Grunde darum geht, auch den anderen wert zu schätzen und der andere auch dich wertschätzt. Und das ist Kennenlernen. Und darum geht es in der Beziehung mit Gott. Das ist nicht immer nur einfach und immer nur Halleluja. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja bei euch so. Man reibt sich auch, man fragt, warum, Herr, ist es jetzt so? Warum passiert dieses oder jenes? Und dann sind wir im Gespräch mit Gott gewissermaßen. Und ich freue mich auch auf das Kennenlernen miteinander und untereinander, wenn wir jetzt auf die Gemeindefreizeit in 14 Tagen gehen. Es wird auch spannend. Da geht es auch ums Kennenlernen und damit auch letztlich auch ums Wertschätzen. Und in der Beziehung mit Gott ist das ebenso. Wir lernen Gott besser kennen. Und da gibt er uns drei Beispiele mit. Das eine, um Gott besser kennenzulernen und damit auch in diese positive Richtung zu kommen und Gott durch den Heiligen Geist auch dankbar zu sein, froh über ihn zu sein, ihn mehr loben und ehren zu können. Das geschieht im ersten, dass wir Gottes Geschichte mit den Menschen erforschen, erkennen. Gottes Geschichte mit den Menschen. Das heißt, das, was er schon gemacht hat, ja, wo finden wir denn das, was Gott mit den Menschen schon gemacht hat? Wie er den Weg mit den Menschen gegangen ist? Das Schöne ist, dass es uns alles dokumentiert. Durch die Bibel haben wir so viele Beispiele, wo wir merken, wie Gott selber redet und handelt oder wie er mit Menschen unterwegs ist und sie auch weiterführt auf dem Weg. Und das ist in besonderer Weise natürlich auch mit Jesus zu sehen, wie er mit seinen Jüngern umgeht. Aber für die, die neu sind, jetzt mit Fragen der Bibel sagen, dieses Riesending, hab da mal angefangen und dann bin ich in den Geschlechtsregistern irgendwo hängen geblieben bei Levitikus oder so. Vielleicht einfach mal zu sagen, ich nehme die Psalmen vor, die Sprüche vor, das Neue Testament vor und schau mal, ob ich das Herz Gottes erkennen kann. Und dann trittst du in Beziehung mit Gott. Also Gottes Geschichte mit den Menschen und damit letztlich auch Gott selbst zu erforschen. Das Zweite, um Gott besser kennenzulernen, das ist, indem wir auf Jesus Christus schauen. Er ist der Sohn Gottes und er beschreibt sich selber als der, im Johannesevangelium steht viel davon, der auch das Herz des Vaters, Gott des Vaters zeigt. Also wir sehen in Christus sehr, sehr viel von dem, was Gottes Absicht ist, wer und wie Gott ist und wie er es auch meint. Und Jesus Christus bietet an, dass wir mit ihm im Alltag auch gehen. Und mit ihm im Alltag genau das erleben, Gott besser kennenzulernen. Mit Jesus lernen wir ihn kennen. Das mag für dich jetzt vollkommen abstrakt klingen und du sagst dir so, klingt alles schön und gut, aber und ich möchte dich einladen, probier es aus. Tu es im Gebet, lade ihn ein und sag, ich möchte es versuchen, ich möchte an deine Hand gehen, wie deine Jünger mit dir unterwegs waren. Das erste war also Gottes Geschichte mit den Menschen und damit Gott selbst erforschen in der Bibel. Das zweite, Gott kennenlernen, indem wir auf Jesus schauen. Und das dritte, um Gott besser kennenzulernen, ist, im Dialog mit ihm zu sein, im Dialog, im Alltag. Das klingt ja jetzt auch Dialog. Also es ist so einfach, wenn wir in der Einbahnstraße mit Gott kommunizieren und ihm einfach alles hinwerfen, was wir loswerden wollen. Das ist auch eine Methode oder eine Möglichkeit, sicher. Gerade wenn man belastet ist vielleicht. Aber immer nur seine Wünsche zu äußern und immer nur zu sagen, das will ich und erwarte ich jetzt von dir, das ist eine Einbahnstraße. Anders ist ein Dialog. Der fragt auch nach dem, Herr, was ist denn eigentlich deine Absicht in meinem Leben und in der nächsten Zeit? Und deswegen ist es ein anderer Weg. Es sind Möglichkeiten, in denen du zum Beispiel auch tatsächlich nochmal auch in der Bibel liest oder im Gebet eben auch fragend Gott gegenüber bist und auch versuchst hinzuhören. Vielleicht klingt das nach höherer Kunst, aber dazu gibt es auch drei Merkmale, nach denen du das einfach mal prüfen kannst. Wie Gott redet, ist nämlich auch uns im Grunde klar. Gottes Reden steht niemals im Widerspruch zur Bibel, sondern stimmt immer mit ihr überein. Und Gottes Reden ist immer mutmachend, spendet Trost, gibt Hoffnung und Freude. Selbst wenn Gott uns auch Dinge aufdeckt und uns überführt und uns erkennen lässt, oh, jetzt muss ich aber zurückkehren zu Gott, dann ist die Freude danach umso größer. Und Gott lässt immer bei seinem Reden auch lässt er deutlich werden, dass er es gut meint. Seine Stimme überfordert uns nicht und erzwingt auch nichts. Er will, dass wir antworten und zustimmen. Was und wie? Da ging es um das Erbe durch Christus. Wozu und wie geht das? Das ist zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit, indem wir Gott kennenlernen und indem wir in dieser Beziehung mit ihm stehen. Und ich möchte einfach noch lesen jetzt, warum das, was mit Gemeinde zu tun hat, die Verse 21 bis 23, die drücken aus, dass Christus der ist, der über allem steht. Da heißt es, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter seine Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde. Warum wir Gott loben, warum wir Gott kennenlernen wollen, ist all das, damit wir in Christus auch erfahren. Er ist der Herr der Gemeinde und er hat das Sagen, nicht wir. Keiner von uns hat alleine hier irgendwas sozusagen Besonderes oder so, sondern es ist Christus der Herr. Und Vers 23, sie, die Gemeinde, ist sein Leib und er lebt in ihr und mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und so möchte ich noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit diesen Versen nochmal hingeführt sind zu dir und deiner Macht und Herrlichkeit und Größe. Wir danken dir, dass das Erbe bei Gott durch dich gewirkt ist und dass wir es im Glauben annehmen können. Dass wir dann das Siegel des Heiligen Geistes erhalten. Ja, das ist wie so eine Unterschrift, dass wir Erbe Gottes sein dürfen. Wir danken dir, dass wir ja, dich auf diesem Weg näher kennenlernen können und dass es zum Ruhm und zur Ehre Gottes dient. Und danke, dass du der Herr der Gemeinde bist und darum wollen wir dich bitten, dass wir es hier auch genau so leben, ausgerichtet auf dich. Wir danken dir. Amen.